Heute im fünften Viertel sprechen wir über die Verletzung von LeBron James und die Auswirkungen. Besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Lakers die Playoffs verpassen könnten? Außerdem die traurige Season-Ending-Injury von LaMelo Ball und wie wir die restliche Saison der Hornets jetzt einordnen. Heute auch endlich mal wieder mit dabei für euch die History Corner, die wir natürlich voll und ganz Elgin Baylor widmen, der am Montag traurigerweise verstorben ist. Und natürlich gibt es wieder viel Spaß, Off-Topic-Gags und einfach gute Laune für euch. Jetzt viel Spaß mit der neuen Episode vom fünften Viertel. Lillard, long range three. And it's good! At the buzzer!
Game series! Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute vergesse ich niemanden. Und heute auch mal wieder so richtig classy. Grüße gehen raus an alle italienischen Freunde da draußen. 16 hören uns zu aus Italien.
Jawohl.
Da muss ich gleich wieder an meine geile Jugendzeit am Gardasee denken.
Für alle, die sich jetzt wundern, wieso wir lachen. Wir haben gerade den Pod schon mal aufgenommen. Und dann wurde das so ein Gardasee So ein Off-Topic-Gardasee-Podcast, dass ich gesagt habe, ey, bitte lass noch mal anfangen, sonst vergrauen wir hier alle Zuhörer. Um es kurz zu fassen, wir sind beide übertriebene Gardasee-Fans und waren als Kinder sehr oft dort. So kann man es festhalten und dann geht nicht der halbe Podcast für den Gardasee drauf.
Ja, wobei das bei uns schon immer so, ich glaube, die Leute feiern, dass so die ersten 15 Minuten entspannt reinkommen. Aber ich habe dann auch gerade beim Intro gesagt, wir starten mal rein mit, jo, was geht ab, Basketballfreunde? Und dann plötzlich sind wir bei irgendwelchen Themen wie Post, Reisen. Aber ich werde nicht...
Bei Post waren wir?
Ja, wir hatten doch mal einen Podcast, da ging es irgendwie um die Post. Weißt du noch, als du mal irgendwie ein Paket...
Ja, ich erinnere mich.
Genau, aber ich habe nicht vergessen, du hast gerade eben beim ersten Intro irgendwas gesagt, du wolltest noch irgendwas zu Tourismus sagen. Weißt du es noch?
Ich habe neulich mal so aus Spaß habe ich mir mal die ZDF oder ARD Mediathek reingezogen, weil irgendwie Netflix ein bisschen langweilig war. Und dann habe ich voll viele coole, interessante Sendungen und Dokus gefunden und so. Und dann habe ich aber auch so Reisemagazine für alte Leute gesehen.
Kennst du die? Heißt das so, oder was?
Nein, aber das sind einfach so Reisemagazine, wo du dir denkst, so wirklich, dafür gibt's jetzt eine Sendung?
Ja.
Also ihr gebt mir gerade das, was ich an Infos ergoogle, in 30 Sekunden. Ja. Also die ersten drei Zeilen des Wikipedia-Eintrags von Italien oder in dem Fall war das Südafrika, das gebt ihr mir gerade in der Fernsehsendung. Und da war ich einfach komplett so perplex und habe mir diese ganze Sendung reingeguckt und dachte da, und wann kommt denn der Inhalt? Es kam einfach kein Inhalt. Die haben mir nur erzählt, was auf Wikipedia steht in der Einführung so. Das wollte ich kurz erzählen, genau.
Da siehst du mal, womit man alles... Geld machen kann, ja. Okay, Leute, wir sind ehrlich zu euch, wir haben unsere Podcast-Struktur jetzt, glaube ich, dreimal umgeworfen. Eigentlich war heute geplant, über March Madness zu reden, ne? Und so ein bisschen über Franz Wagner und so weiter. Dann LeBron verletzt sich, LaMelo Ball verletzt sich, haben wir gesagt, okay, wir schieben March Madness und so weiter auf Freitag. Dann wir beide gerade eben so, hey, warte mal, das ist Trading Deadline. So, jetzt haben wir komplett alles
Donnerstag.
Genau, am Donnerstag ist Trading Deadline. Jetzt haben wir alles komplett umstrukturiert. Jetzt quatschen wir heute quasi, ihr habt es ja im Intro schon gehört, ganz normal unseren Anfang. Und dann über LaMelo Ball und LeBron James, besonders die Auswirkungen. Heute auch mal wieder History Corner und Max Corner. Also heute wird es richtig classic. Nice. Genau, und am Freitag. Wir bleiben zwar ein bisschen flexibel, weil wir jetzt nicht wissen, was passiert. Gerade eben, es ist Stand Dienstag, 23.03., 10.50 Uhr, es ist mega ruhig, also es ist noch fast überhaupt nichts passiert, keine Vosch-Bomb oder sonst irgendwas, aber deswegen sind wir da ein bisschen flexibel, wenn jetzt keine geilen Trades sind, dann quatschen wir am Freitag auch im Patreon-Pod so ein bisschen über die March Madness. Wenn aber jetzt Oladipo getradet wird, Aldridge getradet wird und Gordon getradet wird, dann glaube ich, macht es Sinn am Freitag dann darüber zu quatschen. Und deswegen, lass uns reinstarten mit bester NBA-Moment. Ich greife einfach mal vor heute. Und zwar Luka Doncic gegen die Trailblazers. Also, wer das Spiel von euch gesehen hat, also erstmal alle Trailblazers-Fans, war ein hartes Spiel. Dame und CJ haben keinen einzigen Dreier verwandelt. Das war eine komplette Off-Night. Und Luka hat einfach 8 Dreier in Folge verwandelt. Und das passiert ja schon mal, dass ein Doncic so 3 oder 4 Dreier hintereinander macht. Aber ab dem 6. spätestens, das war ein Spiel, was ich komplett gesehen habe, bin ich schon auf dem Sofa gestanden. Weil als er dann den 7. und den 8. auch noch reingemacht hat, den 9. hat er dann verworfen. Er musste dann schon selber irgendwann schmunzeln. Ich weiß gar nicht, was der Rekord ist für die meisten Dreier in Folge.
In Folge?
Ja, aber 8 Dreier in Folge ist...
Ich wäre jetzt so bei 9 gewesen.
Hätte ich auch
gesagt. Ich glaube nicht, dass es 10 sind. Hätte 9 gesagt, ja.
Ja, aber bei 8 Dreiern in Folge, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mal diese Woche keinen Posterdank oder sonst irgendwas, weil, ja, das war wirklich Luca Magic und wie der seine Dreierquote vom Anfang der Saison zu jetzt hochgepusht hat, ist beeindruckend und Luka Doncic ist gerade komplett im Modus. Er ist auch, kann ich jetzt schon mal verraten, bei mir Spieler der Woche. Dazu sage ich aber gleich noch was. Hast du einen geilen NBA-Moment diese Woche? Es gab ein paar geile Aktionen. War es sowas wie bei mir eher was über das ganze Spiel gesehen oder war es so eine Aktion, wo du sagst, das war mega nice?
Für mich ist es etwas, was gestern Nacht passiert ist, und zwar für euch vorgestern Nacht, und zwar die Niederlagenserie der Houston Rockets hat aufgehört. Nach 20 Spielen in Folge, wo man dann wirklich auch sagen muss, ey, also vor allem der Coach Silas saß da in dieser PK. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment gesehen hast. Wo der so richtig lange erstmal da sitzt und einfach überhaupt nicht drauf klarkommt, dass er einfach so diese Scheißrolle jetzt bekommen hat und ihm so das Versagen angedichtet wird natürlich. Und dann verlieren die da 20 in Folge und jetzt haben sie eben ihr erstes Spiel gewonnen gegen Toronto, seitdem John Wall hat den Triple-Double. Und dann gab es auch diesen Moment, wo der Coach dann John Wall so krass umarmt hat und du hast richtig gemerkt, wie er sich so bei ihm bedankt, so ey, danke, dass wir endlich mal wieder einen Sieg haben. Das tut so gut. Und einfach an der Stelle dann schöne Grüße an die Rockets-Fans, die seit dem James-Harden-Abgang ungefähr eine Woche happy waren und dann gemerkt haben, oh shit, wir sind ja im Westen.
Da haben sie, glaube ich, irgendwie 8 Spiele in Folge gewonnen, Harden war weg, dann haben sie erstmal alles gewonnen und dann haben sie so krass auf den Sack bekommen.
Ja, Mann.
Und, aber auch verletzungsgeplagt natürlich.
Ja, sowieso, also verletzungsgeplagt, neue Spieler, weiß nicht, was mit Oladipo ist, bla bla bla. Aber einfach schön zu sehen, dass sie gewonnen haben und dass John Wall auch, der ja jetzt schon wieder operiert werden muss, wohl im Laufe der Saison, dass der jetzt es immerhin geschafft hat, hier ein Triple-Double auch aufzulegen. Ich bin nach wie vor so ein kleiner John Wall-Believer, aber also wenn jetzt die nächste Knie-OP kommt, dann ich glaube einfach nicht mehr dran, dass irgendwas noch passiert, aber ich wünsche es mir immer so sehr. Ich müsste eher sagen, ich bin ein John Wall-Wisher als ein John Wall-Believer, weil believen tue ich eigentlich nicht mehr. Aber das war mein Moment der Woche, ganz brandaktuell für euch, der erste Sieg nach 20 Niederlagen in Folge. Das war die drittlängste Niederlagenserie in NBA History. Also das ist schon brutal.
Sicher? Weil ich habe ja... Meine Max-Corner ist genau dieser Punkt.
Oh, okay.
Und die längste Niederlagenserie, zweimal die Sixers, 2014, 2016, 28 Niederlagen,
genau,
2013, genau. 2014, 26 Niederlagen. Und dann die Cavs haben mal 2010, 2011, 26 in Folge verloren, also ähnlich wie die Sixers, 2013, 2014. Und dann kommen, bevor die Rockets kommen, noch die Cavs und die Nuggets, 81, 83 und 97, 98.
Also was hatten die jeweils?
Die hatten 24 Niederlagen, die Cavs, dann nochmal 81, 83, also auch saisonübergreifend immer für die Leute. Und die Nuggets 97, 98, 23 Niederlagen in Folge. Also okay. Ich habe es jetzt nicht gezählt.
Dann mal bad. Nee, alles gut. Ich meinte, ich hätte das, also ich habe auch die ganzen Niederlagenserien so aufgelistet gesehen. Und es kann sein, dass ich in meinem Kopf so diese saisonübergreifenden rausgerechnet habe. Ich weiß nicht, ob es dann hinkommt.
Dann könnte es passen. Dann ja, könnte es passen. Oder wenn man auch die Sixers und Cavs nicht doppelt rechnet. Also die sind jetzt...
Sowas. Also irgendwie kam ich auf diese drittkrasseste Niederlagenserie. Ist ja auch egal. Beziehungsweise gut, dass du es abgecleant hast. Aber ja, das war mein
direkt
Moment.
Einfach mal abgehakt.
Voll gut, ey. Voll gut. Das war mein Moment der Woche.
Jo. Finde ich auf jeden Fall. Also mich freut es generell für den Coach sowieso. Die PK, also ich will es nicht sagen herzzerreißend, aber... Es hat einen schon mitgenommen. Ey, das ist, wenn du halt 20 Spieler in Folge verlierst, dann dann ist es einfach fürs ganze Team hart. Aber im Endeffekt, was willst du machen, wenn deine Spieler verletzt sind? Du spielst stellenweise mit G-League-Spielern, sorry, dass ich das so sagen muss, ja, natürlich kriegst du dann einfach von fast jedem NBA-Team auf den Sack. Und deswegen schön, dass sie jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Nervigster NBA-Moment, ja, das ist in der Woche, ehrlich gesagt, für mich ziemlich einfach gewesen. Es ist gar nicht ein Moment, sondern für mich ist es so ein bisschen, die Awards dieses Jahr sind für mich ab sofort für den Arsch. Weil jeder Award nicht dem Spieler, also es wird nicht der gewinnen, der wirklich letztendlich der beste Spieler war. Jetzt ist Joel Embiid raus, LeBron James ist raus, Curry ist verletzt. Bei den Rookies ist es jetzt LaMelo Ball. Ja, dann gewinnt halt jetzt natürlich wahrscheinlich Anthony Edwards. Und bei MVP-Rennen kommen jetzt 4, 5 andere Leute, die davor eigentlich niemand auf dem Schirm hatte. Es ist einfach, es nervt mich schon. Aber im Endeffekt kann niemand was dafür für die ganzen Verletzungen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, am Ende wäre es wahrscheinlich ein Rennen gewesen zwischen LeBron James und Joel Embiid und die sind jetzt beide einfach raus. Und LaMelo Ball war auch Frontrunner. Das Ding ist jetzt auch gegessen. Wir quatschen ja gleich darüber. So, ja, ist so ein bisschen schade und es bleibt trotzdem spannend, das MVP-Rennen, aber es gewinnt halt am Ende wahrscheinlich nicht der Spieler, der es wirklich verdient hätte, wenn alle fit wären. So, das nervt mich einfach gerade so ein bisschen, dass diese Awards jetzt so verfälscht werden.
Kann ich verstehen. Das Einzige, was ich einwerfen würde, ist, dass ich die ganze Saison eigentlich fand, dass Jokic auch eine absolute MVP-würdige Saison spielt, nur seine Mannschaft halt nicht gewonnen hat. Und durch die Verletzungen jetzt unter anderem bei den Lakers, aber ja, insgesamt in der Liga ist sein Case jetzt natürlich stärker. Und wenn die Nuggets irgendwie an die 2 kommen im Westen, dann finde ich, hat er eine total legitime MVP-Season hingelegt. Und dann wäre ich nicht so krass dagegen, aber ich bin bei dir. Jetzt gerade der aktuelle Stand war halt sehr LeBron oder Embiid und genauso beim Rookie of the Year war es halt klar, es ist LaMelo Ball und das ist jetzt ein bisschen schade. Ich finde das Rennen Anthony Edwards gegen Haliburton ganz interessant, weil Haliburton ist so voll under the radar, kann aber durch viele Advanced Stats so ein bisschen für sich aufmerksam machen und spielt halt einfach viel effektiver, als es Anthony Edwards tut. Aber ich glaube, Edwards hat einfach den größeren Namen und wird dementsprechend auch gewinnen. Aber das sehe ich noch ganz, ganz interessant irgendwie.
Wer ist gerade eben vom Gefühl her dein Favorit auf den MVP jetzt? Nachdem jetzt alle so verletzt sind?
Da muss ich einmal in die Standings gucken, weil MVP, so gern ich viele Spieler habe, es geht einfach um die Standings, Leute. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich dann jemandem was nicht gönne. Also aktuell kannst du einen ganz schönen Case, der wird nicht lange anhalten, weil ich glaube nicht, dass sie das halten, aber du kannst einen schönen Case machen für Chris Paul. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Und ansonsten, ja, also es geht fast in, also nachdem Kyrie sich jetzt wieder eine 3-Spiele-Auszeit gönnt, weil er Geburtstag hat, schätze ich, also James Harden gefällt mir sehr gut eigentlich als MVP-Kandidat, weil der echt viel machen muss. Und ich persönlich sehe das Rockets-Thema gar nicht so wild. Ich finde, Giannis hat einen sehr guten Case, ja, nachdem die Bucks jetzt voll am Gewinnen sind. Also ohne Mist, gerade Giannis. Die Nuggets sind immer noch an der 5. Und für mich kommt ein MVP nicht aus dem 5th Seed. I'm sorry, wir sind nicht in der Westbrook-Triple-Double-Saison. Aber also nur Jokic hätte es meiner Meinung nach am meisten verdient vor allen anderen genannten. Der hat den Rekord aber nicht, deswegen ist es für mich zwischen James Harden und tatsächlich Giannis.
Ich würde auch sagen, man muss aktuell, glaube ich, vom Westen schnell rübergehen in den Osten. Da gibt es einfach, besonders der Rekord, ich finde, es ist schon wichtig, sein Team zu Siegen zu führen. Auf der anderen Seite im Westen, es ist so eng, 3 Spiele und plötzlich stehen die Nuggets auf der 3. Dann ist plötzlich mein Frontrunner wieder Jokic. Also ich glaube, da muss man jetzt einfach auch abwarten, was in der zweiten Saisonhälfte noch passiert.
Also wenn es nur nach Record geht, wenn alle jetzt den erforderlichen Record hätten, dann wäre mein MVP Jokic.
Ja,
Nur der Record ist noch nicht da.
Würde ich auch sagen, aber ja. Wir wollen nichts vorweggreifen. Die Lakers sind ja gerade eben noch auf der 3. Wir quatschen gleich über die Los Angeles Lakers. Es ist Thema, wo landet man jetzt ohne LeBron James, ohne AD, ohne Gasol? Deswegen. Okay, Spieler der Woche bei mir auch.
Ich hab's gerade. Warte mal, ich hab meinen nervigsten Moment noch nicht gesagt.
Alter, dieses Mal. Das ist sonst immer deine Aufgabe. Du überspringst mich sonst immer. Stimmt. Heute bin ich mal der.
Also ich habe zwei. Zum einen jetzt, wenn wir Real Talk reden, sind es natürlich die Verletzungen. Hat mich übertrieben abgefuckt, vor allem das Ding von LaMelo. Bei LeBron tut es mir auch irgendwie weh, aber da ist eher so ein Ding von, ja, okay, man sieht, dass der Typ auch mal menschlich ist, dass er wirklich auch menschliche Züge hat, weil das war auch eine unglückliche Verletzung, aber selbst solche Dinger, man kennt es ja, der berühmte Satz bei LeBron ist immer, ja, selbst wenn der fünfmal umknickt, der schnürt einmal den Sneaker enger und dann geht's wieder. Und das Ding war halt schon wirklich eklig und schlimm und hat irgendwie gezeigt, so, oh, auch LeBron kann sich mittlerweile so verletzen.
Ich glaube, bei jedem anderen wäre es schlimmer. Also echt ohne Scheiß.
Kann gut sein, ja.
Wenn man sich die Slow-Mo anguckt.
Da wäre das ganze Knie rausgesprungen.
Du hast es dir aufs Spiel nochmal angeguckt, die Slow-Mo. Ah, es ist so, Alter, es ist schon das.
Vor allem ist es so in die falsche Richtung auch umknicken. Ja, normalerweise knickt man ja immer nach außen um, aber das so nach innen umknicken ist dann auch brutal.
Ja.
Ja, also das bei LeBron, bei Melo war es eher so, ja, okay, einfach blöd, weil er hatte, ich gönne ihm halt diesen Award. Ich finde, er hat ihn einfach verdient und dann ist halt blöd, dass er so komisch landet und deswegen raus ist. Aber mein so ein kleiner, und du warst im Stream dabei, dann hast du das vielleicht auch mitbekommen. Kennst du den Goatmentator?
Ja.
Bei der NBA? Ja, ne?
Ja, du meinst so. Den Sound, der so scheiße war.
Genau, also wer es nicht kennt, bei der NBA gibt es ja verschiedene Leute, die Top 10 kommentieren, die Top 10 Plays von der letzten Nacht. Und da gibt es einen Typen, den nennt man schon seit Jahren den Goatmentator, weil er einfach so unfassbar gut ist in dem, was er macht. Und er wird viel zu wenig eingesetzt, was schon eine Schande ist, immer nur so ein, zweimal die Woche. Aber was noch der viel schlimmer ist... Der kostet
wahrscheinlich zu
viel. Ey, wenn ich der
mit seinen
wär,
ganzen Rhymes.
Ey, ich würde Gagen verlangen, als wäre ich Lil Wayne, wenn ich der Typ wäre. Jedenfalls, gestern gab es eine Top 10 eben von ihm und ich habe mich so gefreut, die im Stream anzugucken. Und dann war einfach das Mixverhältnis von Stimme zu Musik so krass out of balance und du hast ihn gar nicht gehört. Und das war einfach nur eine Schande. Die ganzen Kommentare waren auch voll damit, so wie kann man dem Goatmentator sowas antun. Und das hat mir wirklich wehgetan, weil ich mich über jede Top 10, die der kommentiert hat, freue eben. Das war so ein bisschen halt, weil wir immer sagen, nervigster Moment, das war einfach wirklich eine kleine Nervigkeit.
Glaubst du, die ganzen Rhymes kommen so wirklich aus dem Flow?
Ja, der schreibt die.
Glaubst
der
du?
Schreibt, ja,
aber er 100%. Bringt es so rüber, als wenn es wirklich, es ist schon legendary. Also manche Dinger sind so.
So geil, Alter.
Ja, er hat halt natürlich auch noch eine geile Stimme, das kommt auch noch dazu.
Ja, und er hat auch wirklich Flow und das ist immer, er reißt dich voll mit, so alleine wenn der anfängt. 10 Games of Hoops und die NBA.com, Top 10. Er macht es einfach so genius. Ja, ich imitieren jetzt nicht. Das wäre nur peinlich. Okay, jetzt zum Spieler der Woche, du Ego.
Hattest du nicht noch oder waren das deine zwei Momente? Weil du hast am
Anfang Verletzungen gesagt, und der Goatmentator.
Okay. Was heißt hier Ego überhaupt? Ey, ich habe noch nicht einmal,
du wenn du mich direkt überspringen.
Wenn
Alter.
Du mich übersprungen hast, habe ich nicht einmal gesagt, du Ego, weißt, er zieht mich hier gleich wieder voll in den Dreck.
Max ist auch so Ego, dass er heute unbedingt den Anfang einsprechen wollte.
Ja, genau.
Ich wollte eigentlich, aber Max hat sich vorgedrängelt.
Jetzt muss ich dich in die Pfanne hauen, weil weißt du, weil der Björn Friseurtermin hat, muss er eher weg. Ja, das kann mir natürlich nicht passieren. Bei meiner.
Stimmt.
Stell dir sehr mal vor, geil. Ich sagst so zu dir, ja, hey Björn, ich kann heute bloß bis 12, weil später habe ich einen Friseurtermin. Und du so, hä?
Ich würde denken, du gehst für den Bart hin. Ja. Weil ich gehe ja auch zur Hälfte für den Bart hin, aber du hast gar nicht so lange den Bart.
Nee, momentan nicht. Also jetzt gerade lasse ich ihn wieder, aber ansonsten manchmal. Nee, aber ich war noch nie irgendwie beim Friseur, um Bart schneiden zu lassen.
Ist schon ein geiles Gefühl, kann ich empfehlen. Also das hat schon was. Man fühlt sich...
So mit Bartmassage gibt es das oder so?
Ja, ja, ey, da wo ich hingehe, da ist eine, die gibt dir eine Kopfmassage.
Alter.
Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Das ist nur super cringe, weil du sitzt dann da in diesem Stuhl. Und die ersten paar Male wusste ich gar nicht, was jetzt passiert. Ich dachte mir, was macht die denn da? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, die massiert mir meinen Kopf, das ist übertrieben angenehm. Aber du hast diesen riesen Spiegel vor dir. Wo guckst du jetzt hin?
Ja,
guckst du jetzt ihr in die Augen, während sie dir den Kopf massiert? Guckst du weg? Machst du die Augen zu? Das ist irgendwie alles weird. Ich habe mich jetzt darauf geeinigt, ich gucke auf meine Knie. Ich finde das, weil wenn du die Augen zumachst, dann hat die das Gefühl so, okay, der genießt vielleicht gerade ein bisschen zu sehr. Dann hast du noch diesen Umhang, wo sie nicht sieht, was du mit deinen Händen machst. Ich tue da noch immer das extra stimmt. die Hände oh, raus. Mann. Ey, du musst dich als Mann immer so richtig anstrengen, dass irgendwas nicht komisch aussieht. Ja, aber kann ich nur empfehlen. Der Beste, Bart rasieren und Kopf schön machen und dann noch Kopfmassage ist schon nice. Spieler der Woche.
Spieler der Woche. Ja, wer auch den Trailblazers eine Massage verpasst hat, ist auf jeden Fall Luka Magic.
Oh shit, die Transition.
Mit sehr, sehr krassen Stats über die letzten Spiele. 37 Punkte, 38 Punkte, 42 Punkte, 25 Punkte. Wir wollen auch die jetzt nicht so krassen Spiele, musst du auch mal überlegen, du liest 21, 25 Punkte von Luca und denkst dir, ja, war jetzt nicht so krass.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich dachte mir jetzt wirklich so, ja, 25 Punkte, 16 Assists, ist jetzt nicht so krass.
Ja, also das ist schon, ja, er ist gerade wieder komplett im Fokus. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Er beschäftigt sich nicht mit den ganzen Nebensächlichkeiten. Er hat, glaube ich, auch wieder mehr Spaß. Jetzt sind natürlich auch die Mavs gerade eben wieder zu fast 100% fit, wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend steht man jetzt auch gerade auf der 8. Und ich glaube, die haben auch ganz gute Chancen, wenn sie fit bleiben und Luca weiterhin dieses Niveau hält, dass sie eventuell sogar, es wird mega eng, aber dass sie vielleicht sogar diesem Play-In aus dem Weg gehen können. Aber ich sehe sie immer noch irgendwo so auf der 7, 8.
Ja, das sehe ich eher auch.
Ja, also von ja, Trailblazers jetzt natürlich auch. CJ ist wieder zurück. Die beiden hatten ein Spiel, da haben beide gleich wieder zusammen 60 Punkte combined gedroppt. Das kann man einfach nicht wegreden. Also mit McCollum sind die im Backcourt. Das ist mit das beste Backcourt-Duo, was man hat.
Ja, und vergiss nicht, die Blazers sind doch seit gestern alle geimpft.
Stimmt, oder? Ja.
Das heißt, die haben auch keinen Covid-Vorfall mehr, hoffentlich nicht. Also es wird, ja, es wird nice für Portland, glaube ich. Es wird eine gute zweite Saisonhälfte, hoffentlich.
Luca ist für mich auch einfach Spieler der Woche, weil die Quoten gerade eben, nicht nur gerade eben, sondern eigentlich schon seit 2 Monaten mehr als nur stabil sind. Besonders sein Wurf von draußen, für den man ihn ja sehr oft kritisiert hat, besonders zu Beginn der Saison auch zu Recht kritisiert hat. Jetzt sieht man aber auch, dass am Anfang der Saison, ja, er war wahrscheinlich ein bisschen out of shape. Und dann hat ihm vielleicht auch ein bisschen die Konzentration gefehlt und er hat auch stellenweise schwere Würfe nehmen müssen, weil natürlich Covid-Verletzungen. Und jetzt sieht man einfach gerade eben, der Wurf ist wieder komplett da. Also Trailblazers war jetzt natürlich eine Ausnahme mit 88,9% from downtown, 8 von 9. Aber auch im Spiel davor, das hat man dann sogar verloren, 30,8, 54,5, 36,4. Also er ist schon... Wir werden noch sehr, sehr viel Freude haben und ich freue mich, dass er noch so jung ist, weil wir wissen einfach, Luca hat eine Chance, alles in der NBA zu gewinnen, egal ob individuell. Als Team muss man gucken, was die Mavs um ihn herum aufbauen. Aber jetzt gerade eben Spieler der Woche für mich, auch wenn er 2-mal gewonnen und 2-mal verloren hat, reicht es für mich, weil die Leistungen gerade eben von ihm sehr stark sind.
Ja, und man muss ja sagen, dass die Competition einfach übertrieben krass war. Also 2-mal Portland, 2-mal die Clippers und 1-mal Denver. Absolut. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Schrottspiele. Ja, kann ich alles unterschreiben, was du sagst. Was ich noch anmerken würde, weil du gesagt hast, Kritik. Wir beide haben ja auch sehr viel Kritik geübt. Ich ganz besonders. Und ich habe mich mittlerweile aber auch davon überzeugen lassen, dass es wohl sehr viel mit dem Fitness-Level zu tun hatte. Und dass das wiederum, weil das hatte ich auch kritisiert, so warum kommst du in dem jungen Alter out of shape in die Season? Ich hatte das damals nicht so auf dem Schirm, wirklich nicht. Und es kam jetzt erst so in den letzten Wochen, wo mehr Leute drüber geredet haben, dass ich das immer öfter gehört habe. Scheinbar war es wirklich so, dass die NBA-Season erst im Januar hätte anfangen sollen.
Ja,
und dass dann relativ kurzfristig entschieden wurde, wir machen doch Weihnachten, let's go. Und dass dadurch manche Leute einfach noch nicht ready waren. Und da gehört Luca auf jeden Fall dazu. Sah überhaupt nicht aus wie er selbst, hat eben diese bescheidenen Quoten geballert. Und das fand ich einfach extrem enttäuschend für einen Spieler, der in seine dritte Saison geht. Oder ist die vierte? Nee, ist die dritte, wa?
Die dritte, ja. Die dritte ist es.
Ja. Ich habe gerade voll Berlin. Ich habe gerade voll Berlinert. Ist die dritte, wa?
Ja, wir nehmen alle Dialekte mit, die es gibt.
Ja, heute machen wir mal alles. Ja, und wenn wir schon bei allem sind, representen wir doch weiter mal Europa. Und zwar ist mein Spieler der Woche Giannis Antetokounmpo. Man hat es ja vielleicht mitbekommen, seit dem All-Star-Break sind die Bucks sowieso auf einer Mission, gewinnen extrem viele Spiele. Giannis, überragende Leistungen seitdem, auf jeden Fall auch wieder dadurch extrem nach vorne gekommen im MVP-Rennen. Und jetzt die letzten 3-4 Spiele hat er einfach Stats aufgelegt von 30 Punkten, 12,7 Rebounds und 10 Assists.
Ja.
Also das ist crazy, dass Giannis so heavy den Ball verteilt. Und
hast du die Quoten vor dir? Weil die müssen, glaube ich, auch ziemlich absurd sein für ihn.
Ja, ich habe die Quoten vor mir. Also er schießt relativ wenig von der Dreierlinie, wenn du das meinst. Also wenig vom Volumen her. Ne? Mhm. Er hat Spiele mit 50%, 50%, aber das ist dann immer so 1 von 2, 2 von 4. Jetzt im letzten Spiel 2 von 5, was auch 40% sind. Aber nee, also das geht klar. Die aus dem Feld sind sowieso immer in den 60ern. Also 63, 63, 59, da hat er auch absolut abgerissen. Und wie gesagt, das mit den Assists freut mich eigentlich am meisten. Hat er auch ein Triple-Double mit 31 Punkten. Und die Bucks gewinnen halt. Und wenn du ihn jetzt in der Eastern Conference hinstellst, aktuell, nachdem Embiid draußen ist, nachdem Durant draußen ist und nachdem Harden ein ziemlicher Wackelkandidat ist für den MVP, dann musst du eigentlich sagen, Giannis ist schon wieder der Nummer-1-Kandidat auf den MVP. In der Eastern Conference. Und das ist das dritte Mal in Folge. Ob er das jetzt gewinnen wird, gegen einen Western Conference-Spieler, ist die Frage, weil ich habe da ja auch eine Shots-Fired-Debatte drüber gemacht. Das ist natürlich sehr, 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 sehr historisch, dreimal in Folge MVP zu werden. Das hat nur Larry Bird, Bill Russell und Will Chamberlain geschafft. Weiß ich nicht, ob die NBA-Voter ihm das geben werden, aber wenn jetzt Jokic den Record gar nicht hat, dann glaube ich nicht.
Kann schon sein.
Dann glaube ich halt vor allem nicht, dass die Voter dann sagen: Ah ja, wisst ihr was? Chris Paul ist eigentlich der MVP.
Ja, mit seinen Giannis 16 Punkten 30, im Schnitt. Genau, 13 wenn, und 8 auflegt oder so.
Ja, genau. Das kann ich mir eben nicht vorstellen. Also, Giannis könnte echt den dreifachen MVP holen, was gestört wäre.
Das wäre echt krass.
Der kam in die NBA als der krasseste Nobody ever.
Ja, es ist besonders mit was von dem Körper. Also, wenn man die Transformation sieht von Giannis, das ist einfach echt lächerlich. Ja, auf jeden Fall ein Case. Also, besonders sollten die Bucks es an die Eins schaffen.
Sag du, wie siehst du's?
Also, man muss Philly Props geben. Obwohl Embiid raus ist, die lassen sich überhaupt nichts gefallen. Die gewinnen ihre Dinger trotzdem. Es kommen aber jetzt dann auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie verlieren. Brooklyn hat natürlich auch immer, ja, wie du gesagt hast, ja, Kyrie ist jetzt einfach mal nicht dabei, Roadtrip. Aber es kann schon sein. Also die Bucks, wenn die mal heiß sind, wenn Giannis heiß sind, ich habe es gerade nicht vor mir. Wo sind die denn gerade? Eben auf der 3, oder wahrscheinlich?
Die Bucks sind auf der 3, ja.
Ja. Also ich würde es nicht ausschließen. Was haben die? 28-14, 29-14, 30-13. Why not? Also ich würde es auf keinen Fall ausschließen, dass sie noch an die 1 gehen. Weil die Heat, Hawks, also man kann eigentlich sagen, die 3 sind eigentlich schon gesetzt. Also wenn die jetzt nicht komplett einbrechen, die Sixers, die Nets und die Bucks, weil dahinter kommen dann die Heat mit 22-21 und die Hawks mit 22-21.
Es wäre echt krass. Sollten die Heat es weiter nach vorne schaffen, dann musste Jimmy Butler den MVP geben. Alter, wie der dieses Team umgedreht hat, seit der wieder da ist. Es wird halt nicht passieren. Ich glaube, so viele Spiele können die Heat einfach nicht gewinnen. Aber dann hätte tatsächlich Jimmy einen ganz guten Case. Wobei ich nicht weiß, ob er nicht zu viele Spiele verpasst hat. Insgesamt. Ja, also MVP-Rennen. Ich finde es eh krass. Ich weiß nicht, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, wir beide haben zwar auch immer über den MVP geredet, aber so sehr habe ich das Gefühl, so stark war es noch nie. Also ich kann auch jede Woche eine neue MVP-Debatte aufnehmen. Ich kann jeden zweiten Tag im Stream eine halbe Stunde über den MVP reden. Es ist nur MVP, MVP, MVP. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so viele geile Kandidaten haben oder weil die Saison ansonsten so ein bisschen langweilig ist. Aber es ist anders. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, es war noch nie so intensiv.
Ich glaube, das sind einfach diese ganzen Variablen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass man viel über den MVP spricht, aber zum einen Variable Corona natürlich, dann Verletzungspech bei dem jeweiligen Team, dann Spieler, die die Stats haben, aber der Rekord passt überhaupt nicht. Also Stephen Curry, der irgendwo an der 9 ist, aber halt trotzdem 30 Punkte im Schnitt auflegt. Dann verletzen
Doncic auch.
Doncic auch, dann verletzen sich wieder Spieler, dann musst du wieder dein Ranking komplett anpassen. Also das ist, es ist irgendwie einfach dieses Jahr so viel Bewegung drin. Ist nicht so, ja, du sagst Clear-Cut MVP ist Giannis. Es ist einfach nicht so. Du hast es ja gerade eben angesprochen. Selbst für die Heat und für Jimmy Butler, wenn man möchte, kann man einen Case aufmachen. Also das ist, wobei ich auch nicht glaube, dass Jimmy Butler es wird, weil die nicht unter die Top 3 kommen werden. Dafür sind die drei jetzt schon zu weit weg. Und ich glaube, dass die Heat dann doch auch, jetzt haben sie mal wieder 3 Spiele in Folge verloren. Ja. Aber Giannis auf jeden Fall gerade eben wieder. Also ich würde auch es ehrlich gesagt nicht stören. Klar, natürlich ist das historisch der 4. Spieler in NBA History, der 3-mal den MVP gewinnt. Aber wenn er es verdient hat, dann will ich jetzt nicht sagen, bloß deswegen will ich es ihm nicht. Ich habe denn ja, gab's eigentlich schon eine Auflösung? Du warst ja gegen, ja, Shots feiert?
Ja. Nee, es gab noch keine Auflösung.
Okay, dann können wir das hier nicht machen.
Nee. Na doch, ich spoilere das schnell, ist nicht so schlimm. Meine echte Meinung ist, dass wenn Giannis so spielt, er auf jeden Fall den MVP verdient hat. Wenn er auch den Rekord hat, weil es gibt einfach keinen anderen Spieler mehr jetzt, auch seitdem LeBron weg ist. Also was willst du da noch groß machen? Und vor allem, du kannst natürlich sehr hart auf diese Historie gehen, aber am Ende des Tages, warum sollten wir Giannis nicht in die gleiche Riege heben wie Larry Bird, Will Chamberlain und Bill Russell? Also erstmal, Bill und Wilt wurden gewählt 3-mal in Folge, als die Spieler noch gewotet haben. Deswegen können wir das eigentlich eh nicht zählen. Und dann hast du halt nur Larry Bird, der mit dem heutigen Voting-System 3-mal in Folge gewonnen hat. Ja, okay, natürlich hätten es andere Spieler auch vielleicht hier und da schon verdient gehabt. Das müsste man jetzt individuell prüfen. Aber Giannis hat es verdient dieses Jahr. Und es geht nicht darum, was du in den Playoffs machst. Das ist ein Regular Season Award. Und dann musst du auch eigentlich nur in der Regular Season performen. Und das macht er seit 2 Jahren, seit 3 Jahren und kann jetzt dieses Jahr das 3. Mal in Folge das werden. Ich persönlich hätte kein Problem damit. Es sieht halt nur unfassbar krass aus auf der historischen Timeline sozusagen. Wenn Leute auf die NBA gucken, das ist genauso wie wenn sie Steve Nash sehen und dann sehen 2-mal in Folge MVP, dann stellen die den halt gleich auf eine Stufe mit Duncan, mit LeBron, mit Jordan, mit Magic. Und da kannst du dann natürlich argumentieren, ja okay, gehört Steve Nash wirklich in diese Riege an Superstars? Eigentlich nicht. Gehört Giannis jetzt auf ein Level mit Larry Bird? Eigentlich nicht.
Ja.
Aber du kannst ihn auch nicht dafür bestrafen, dass er einfach 3 Jahre in Folge der beste Spieler der Regular Season ist und den besten Record holt.
Ich glaube, das musst du auch machen. Du musst dann auch bei den anderen Spielern die Regular Season bewerten. Ne? Du darfst nicht an die Titel von Larry Bird denken, weil du kannst nicht sagen, Giannis ist auf dem Level von Larry Bird, was Erfolge angeht, was Titel angeht. Genau. Du musst dann einfach wirklich da bei der regulären Saison bleiben, dann passt es. Aber so, ich habe ja die Shots feiert Folge auch gesehen.
Ja.
Ja.
Nee, aber es ist immer geil, wenn man gegen seine Meinung argumentiert.
Ja.
Ich hatte richtig Spaß.
Glaube ich dir. Okay, dann haben wir den Punkt abgehakt. Können wir gleich auch als Überleitung. Ich wollte eigentlich mit LaMelo Ball anfangen, aber jetzt, weil es sich anbietet, einer, der jetzt auf jeden Fall nicht mehr MVP werden kann. LeBron James. Ganz. Erstmal hast du mitbekommen mit der Verletzung? Hast du Highlights gesehen? Hast du eine Meldung auf Insta gesehen? Hast du das Spiel live gesehen? Whatever.
Gute Frage. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich gar nicht. Ich bin mir fast sicher, es war eine typische Instagram-Session. Also ich bin einfach online gegangen morgens und das Erste, was ich gesehen habe, war entweder der Woj-Tweet, so gescreenshottet als Insta-Post, oder es war tatsächlich direkt das Video. Eins von beiden.
Ja, ich habe es auch über Insta mitbekommen, habe die Szene gesehen und habe mir nur gedacht, bitte nicht. Also da habe ich auch noch gar keine Diagnose, kein High Ankle Sprain, whatever. Ich habe es einfach nur gesehen und habe LeBron auf dem Boden gesehen, wie er da zur Seitenlinie rauskriecht und sich dann auch vor Schmerzen ein, zweimal wälzt. Und ich glaube ihm das auch, dass das wehgetan hat ohne Ende. Ja, jeder von euch hat die Szene gesehen. Also wie gesagt, das Knie ist irgendwo, wo es nicht sein sollte. Der Fuß ist irgendwo, wo er nicht sein sollte. Es war einfach unglücklich. Das Hauptproblem ist an der Situation einfach, und das ist im Basketball immer ganz gefährlich, der linke Fuß von LBJ ist in der Luft. Und deswegen, ja, genau. Und ja. Du hast deswegen einfach keinen Stabilisator und dein rechtes Bein ist einfach komplett ausgeliefert. Der Druck, der von Solomon Hill kommt, LeBron James hat keine Möglichkeit, mit dem linken Fuß einfach Gegendruck auszuüben, wenn er merkt, Alter, da springt mal jetzt jemand rein. Und das ist generell, glaube ich, auch bei den meisten Verletzungen, die dann so richtig krass sind, dass einfach ein Fuß in der Luft ist und das geht einfach so schnell. Jetzt mittlerweile ist der aktuelle Stand 4 Wochen. Mindestens 4 Wochen. Was man sagen muss, das kann man noch fast sagen, das ist noch Glück im Unglück. Also als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, jetzt nicht Season-Ending, aber schon, dass er wahrscheinlich so...
Ich dachte,
so,
bis zu den Playoffs.
Ja.
Das war so mein Gedanke.
Genau, wenn er jetzt 4 Wochen raus wäre, ja, dann hätte man noch so 3-4 Wochen ganz normal Zeit, Regular Seasoner, aber naja, mal gucken, also...
Sagen wir mal lieber 5 Wochen. Ich traue diesen 4 Wochen irgendwie nicht. Das wirkt mir schon sehr krass.
Ja. So, jetzt haben wir die Situation AD verletzt. Mhm. Angeblich noch auf jeden Fall 2 Wochen. Du hast ja auch gestern Basketball Reference, ist das letzte Update vor 1,5 Wochen. Da steht da noch drin, fällt auf jeden Fall 2 Wochen aus. Mein Stand ist, zu den 2 Wochen kommen jetzt nochmal 2 Wochen hinzu. Und dann ist ja auch erstmal die Frage, also ich würde jetzt ganz ehrlich, wenn ich die Lakers wäre, ich würde das jetzt komplett nach Plan machen. Ich würde AD auf gar keinen Fall zu früh zurückbringen. Lieber rutsche ich runter auf die 6, 7, 8 und würde dann sagen, okay, jetzt langsam müssen wir mal dagegen halten. Ne? Aber ich würde jetzt nicht versuchen, auf Krampf AD zu früh reinzuwerfen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, also...
Das haben sie ja schon gemacht.
Ja,
das ist ja das Schlimme, das haben sie ja schon gemacht und dann hat er sich wieder verletzt.
Also das bleibt für mich die dümmste Aktion der ganzen Saison.
Ja, also AD man so schnell.
AD sagt 2 Tage vorher, hey, es geht momentan einfach nicht. Ich kann kaum sprinten, ich habe Schmerzen. Mm. Oder nächste Nacht siehst du, ja, AD mit 30 Punkten. Ich so, hä?
Ja, und vor allem mit vielen Minuten. Und dann ist eben die Verletzung passiert. Ja, das stimmt, das darf man nicht vergessen. Also das war eine dumme Entscheidung, dass er so früh zurückkam. Ich finde auch, wir sollten mehr aus so Kevin Durant-Verletzungen lernen. Also einfach niemand, wirklich niemand sollte da das Gefühl haben, er muss jetzt seinen Star zurückrushen. Vor allem nicht in der Regular Season, vor allem nicht, wenn du die Lakers bist. Weil mein Gedanke ist so ein bisschen, wenn du jetzt an die 7 oder 8 fallen solltest, nur mal hypothetisch, dann hast du oben ja trotzdem die Jazz, die Suns, möglicherweise vielleicht die Blazers. Also du hast eine relativ hohe Chance, dass du trotzdem in der ersten Runde eher gegen ein Team spielst, das du schlagen kannst.
Ja.
Jetzt außer die Clippers gehen an die 1 oder an die 2 und die Nuggets, dann wird es natürlich ein bisschen eklig. Dann würde ich versuchen, eher an die 6 zu kommen, wenn ich die Lakers wäre. Aber ich sehe das gar nicht so schlimm, weil eine normale Spielzeit wäre, die Lakers sind an der 1 und die Suns sind an der 8. Jetzt beispielsweise, sorry Suns-Fans. Und dann haust du in der ersten
alle
Runde...
Alle abgeschalten.
Ja, sorry, das waren die 17 Italiener, die immer zuhören. Das sind alle Suns-Fans. Normalerweise haust du dann in der ersten Runde halt die Suns raus, weil du der erste Seed bist und die der achte. Und sollten jetzt da die Rollen geändert sein, weil die Suns halt gesund geblieben sind und einfach einen guten Record einfahren konnten und die Lakers halt nicht, dann sehe ich das immer noch nicht so als großes Problem. Das einzig große Problem kann auftauchen, wenn du die Lakers bist und du triffst in der ersten Runde auf die Clippers oder die Nuggets. Das sind die einzigen 2 Teams, wo ich sage, da können die Lakers Probleme mit haben. Ansonsten haben die in der Western Conference meiner Meinung nach keine Gegner. So gut Utah ist, so gut die Suns sind, das sind keine Playoff-Gegner für die Lakers, wenn die Lakers gesund sind.
Wichtiger Punkt, wenn sie gesund sind.
Aber natürlich.
Aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass sich für die Lakers eigentlich gar nichts verändert. Das Einzige, was halt echt passieren kann, was du gerade angesprochen hast, gegen die Clippers oder Nuggets in der ersten Runde. Also ich glaube, das würde auch LBJ und Co. nicht so geil finden. Ne? Besonders gegen die Clippers.
Das findet auch die NBA scheiße.
Ja, weil das natürlich auch einfach, ja, dann wenn dann irgendwann dann sind die Western Conference Finals irgendwann Lakers Gegner. lass einfach mal spinnen, Jazz oder whatever, das hat natürlich nicht so die Aufmerksamkeit wie jetzt zum Beispiel Lakers Gegner.
Clippers.
Es bleibt einfach dabei. Lakers gegen Clippers, das wäre für die NBA das Beste.
Ja, und wir haben es letztes Jahr schon nicht bekommen, Battle of L.A. Weißt du noch, wie gehypt es wurde? Und dann haben die Clippers geführt, 3-1 gegen die Nuggets. Und dann haben die Nuggets ihnen einfach den Arsch versohlt für drei Spiele und haben die Serie noch gewonnen. Das darf halt dieses Jahr nicht passieren. Also alles steuert halt auf Battle of L.A. zu. Vielleicht, ja, wir reden ja gleich noch über mögliche Trades. Vielleicht können sich ja die Clippers noch irgendwie verstärken. Und dann hast du wirklich eben dieses Battle of L.A. in den Playoffs. Und es darf halt dann nicht in der ersten Runde passieren.
Ja. Aber jetzt lass mal über diese eigentliche Frage quatschen. Mhm. Können die Lakers die Playoffs verpassen, wenn jetzt wirklich LeBron James, also ich meine, aktueller Stand ist jetzt 4 Wochen, 5 Wochen, wir gehen mal davon aus, AD, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Da gibt's auch einfach immer wieder ein Update, noch 2 Wochen. Gasol ist Day-to-Day. Gibt's wirklich diesen Gedanken, dass die Lakers die Playoffs verpassen könnten? Oder ist es einfach jetzt, besonders auch aufgrund des Play-Ins, komplett unrealistisch? Also die Lakers müssten im Endeffekt ja bloß auf die 10 kommen, um im Play-In zu sein. Und wenn dann alle am Start sind, also wenn LBJ, also da würde ich mein ganzes Geld drauf wetten, dass LeBron James ganz sicher kein Play-In verliert.
Oh mein Gott, stell dir vor, er würde es verlieren.
Ja,
boah,
dann.
Der ist nicht der GOAT. Michael Jordan hat nie ein Play-In-Spiel verloren.
Ja, Play-In gegen Curry und die Warriors. Oder gegen Luka.
Boah, wäre das überragend für die NBA, aber...
Das wäre für die NBA richtig
geil.
Fett.
Ja. One Do-or-Die-Spiel zwischen Curry und LeBron. Das wäre heavy. Ja, aber um die Frage zu beantworten, also genau deswegen sehe ich es halt gar nicht. Du kannst bis an die 10 fallen und bist immer noch bei den Playoffs dabei. Das heißt, sie müssten an die 11 gehen, was bedeutet, sie wären auf einem Level mit den Thunder und den Pelicans, was und den Sacramento Kings, was einfach nicht der Fall ist. Also die Lakers selbst ohne ihre Stars sind immer noch eine gute Basketballmannschaft. Die haben immer noch Dennis, die haben immer noch Harold, die haben immer noch Kuzma, die haben immer noch Leute, die dann so Stück für Stück wieder zurückkommen. Du hast jetzt Gasol gesagt, aber du hast auch dann AD, der ja hoffentlich nicht nochmal 4 Wochen jetzt ausfällt, sondern vielleicht 2, 3 und dann so langsam mit ein paar Minuten wieder reinkommt. Und alleine Anthony Davis, der 10, 15 Minuten spielt, ist ein guter Spieler. Und dann kommt LeBron ja auch, ist ja wie gesagt jetzt nicht bis zum Ende der Playoffs weg, sondern wirklich nur 4, 5, 6 Wochen von mir aus. Also das sollte alles noch funktionieren. Ich gucke gerade auf die Daten. Wenn der jetzt 4 Wochen raus ist, dann wäre er den ganzen April raus. Würde aber trotzdem bedeuten, weil die Playoffs fangen, glaube ich, erst am 22. Mai an. Das heißt, du hast dann immer noch fast den kompletten Mai Regular Season, wo die Lakers mit LeBron und AD zusammenspielen.
Sind 10 Spiele, ja. 10 Spiele im Mai hat.
Genau, sind dann nochmal 10 Spiele. Also ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass sie die Playoffs verpassen. Sie sind für mich nicht in Gefahr. Sie sind für mich ein bisschen in Gefahr, auf Platz 7 oder 8 zu rutschen. Eigentlich eher auf Platz 7 und dann halt im Play-In dabei zu sein. Aber da müsste AD jetzt schon wirklich die ganze Saison weiterhin immer wieder ausfallen. Ich glaube, wenn der jetzt gesund zurückkehrt und dann auch normal die Saison zu Ende spielt, sehe ich eigentlich nicht, dass die Lakers unter die 6 rutschen. So 5-6 sehe ich sie eigentlich jetzt mit den ganzen Verletzungen. Was sagst du?
Ich bin bei dir. Also ich glaube, alleine schon, wenn AD wieder zurückkommt, dann... Ich habe gerade mal reingeguckt, der Schedule von den Lakers ist echt nicht ohne. Also man spielt jetzt gegen die Pelicans, dann gegen die Sixers, okay, Cavs, können wir mal ausklammern, Magic, aber dann spielt man wieder gegen die Bucks, dann hat man ein Spiel gegen die Kings, aber dann kommen auch schon wieder die Clippers, Raptors, Heat, dann kommen die Nets, dann kommen die Knicks. Also Ende, ich sag mal so, wenn AD vielleicht bis Mitte April wieder da ist, wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht für die Lakers, aber generell, ich glaube auch einfach, dass klar, offensiv wird's hart. Die Defense ist, glaube ich, immer noch ganz gut. Offensiv wird's in dem ein oder anderen Spiel halt wahrscheinlich nicht reichen. Man hat's jetzt auch schon gegen die Hawks gesehen, da kam man nicht über die 100 Punkte drüber. Jetzt auch gegen die Suns kam man nicht über die 100 Punkte. Die Defense ist trotzdem noch einigermaßen gut, aber offensiv, du kannst einfach nicht deine beiden Stars ersetzen.
Wie willst du das denn kompensieren? Also Dennis tut, was er kann, aber der kann ja jetzt nicht 40 machen in jedem Spiel. Ja. Das würde einfach nicht passieren.
Wäre aber gut für seine Vertragsverhandlungen.
Wäre sehr gut für die Vertragsverhandlungen. Aber dann lass direkt mal zu einem Punkt kommen, weil der hat mich sehr überrascht. Ich habe gesehen, die Lakers, und du hast auch hingeschrieben, irgendwie seit gestern plötzlich im Gespräch, irgendwie gibt es dieses Gerücht, die Lakers würden Montrezl Harrell traden.
Ja.
Ja. Ja, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann.
In Gesprächen mit den Magic, und ich bin auch bei dir. Harrell ist gerade eben der von der Bank die Punkte bringt. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, er ist der beste Offensivspieler, aber
Alter, der macht 14, 15 Punkte im Schnitt bei 64% aus dem Feld. Gut, der ist scheiße in der Defense und der reboundet nicht so gut, aber den brauchst du trotzdem. Du brauchst ja Scoring in der heutigen NBA. Die Lakers sind auch ein Top-Defense-Team. Ist jetzt nicht so, dass er die Defense total runterzieht. Das Rating passt ja trotzdem. Aber du brauchst doch Punkte. Du brauchst Leute, die scoren können.
Ich würde jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, aufgrund der Verletzungsprobleme, die man hat, zu traden. Denn ich würde einfach jetzt das Gesamtpaket, was ich habe, mir wirklich komplett vorstellen, wenn ich in die Playoffs bin. Und dann ist Harrell natürlich nicht der geilste Verteidiger, das wissen wir alle, aber trotz allem jetzt gerade in der Situation jemand, der dir einfach Scoring bringen kann. Und Harrell wird sicherlich jetzt noch mal ein paar Minuten mehr bekommen und dann ist er einfach jemand, der Alter, hast du übrigens den Posterized Dunk von Harrell gesehen aus dem Stand? Ich glaube, der war auch in den Top 10 Highlights.
Ja, habe ich gesehen.
Hey, der Typ ist halt sick. Auch so, ey, dem möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen, ohne Scheiß, ey. Das ist, glaube ich, so ein Biest, wenn der vor dir steht. Ja, das ist schon safe. Nee, also war ich auch überrascht. Ich glaube aber, also ich habe nicht mitbekommen, dass das irgendwie, also die Lakers wollen sich angeblich Angebote anhören, aber das muss letztendlich nichts heißen.
Vor allem, warum denn Aaron Gordon bei den Lakers? Ich finde, das passt gar nicht. Der hat doch dann da gar keine Rolle. Der ist doch nicht dieser Typ. Aaron Gordon ist doch kein Typ, der von der Bank kommt und irgendwie 14, 15 Punkte macht.
Das ist eben das Problem. Wenn alle fit sind, dann würde Gordon von der Bank kommen.
Ja, eben. Also, nee, ich sehe Harrell auf jeden Fall als wichtiges Rotation-Piece. Und es gibt ja immer noch die Hoffnung, oder jetzt ist Andre Drummond angeblich sogar gerade in L.A., also in der Stadt L.A., es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass es diesen Buyout gibt bei den Cavs und dass Drummond dann zu den Lakers geht.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Also, wenn Drummond, ich meine, es gibt viele, die kein großer Fan von ihm sind, weil er ist eigentlich so ein Center aus den 80ern, 90ern.
Voll.
Aber mit LeBron James und AD an seiner Seite, let's go. Also,
er wird halt nicht viel machen müssen. Er ist letztendlich vor allem halt dann auch ein großer Körper letztendlich einfach nur, um Leute wie Jokic halt das Leben schwer zu machen.
Genau. Ja, und für die Kohle beim Buyout, die er dann kriegt, was weiß ich, keine Ahnung, 1,5 Millionen, dann nehme ich aber Drummond mit Handkuss für die Playoffs auf jeden Fall.
Und dann auch, sollte es in die Finals gehen gegen Embiid, da brauchst du einen großen Body, den du gegen ihn stellen kannst, und Gasol kann das nicht die ganze Zeit machen, AD wird es nicht die ganze Zeit machen wollen. Sollten die Bucks in die Finals kommen, brauchst du eine Mauer, die du gegen Giannis ziehen kannst. Also so einen großen Körper wie Drummond zu haben, ist schon wichtig. Aber du hast es voll auf den Punkt gebracht. Er ist einfach so ein Center aus den 80ern. Also er ist riesengroß. Und ja, ich sage das auch immer wieder, er hat noch nie ein wichtiges Basketballspiel bestritten. Das ist für mich auch entscheidend. Das ist auch immer das Devin Booker-Thema. Solange Devin Booker nicht einmal ein wichtiges Basketballspiel gemacht hat, könnt ihr mir noch so viel erzählen, wie krass der ist. Ich glaub's davor nicht.
Er wird jetzt die Chance dann bekommen. Also die Suns kommen safe in die Playoffs.
Ja.
Übrigens, mit Drummond wäre das schlechteste Finals-Matchup mit Abstand die Brooklyn Nets. Weil dann
kannst du gar nicht spielen. Dann steht er einfach nicht auf dem Feld.
Weil, also oder? Drummond ist... ja, dann müsstest du im Endeffekt.
Also so,
ja, musst du halt im Endeffekt Gasol starten lassen und musst dann mit Drummond rotieren. Aber die können halt beide das nicht wirklich verteidigen. Also das Shooting von den Brooklyn Nets. Da müsstest du.
Gott, bräuchtest eigentlich Drummond die ganze Zeit im Pick and Roll gegen Harden und Kyrie.
Ja, ciao. Du bräuchtest eigentlich im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, gegen die Brooklyn Nets, bräuchtest du ein Small Ball Lineup. Also da müsste man vielleicht sogar echt überlegen, ob man, Kuzma, finde ich, hat schon einen Step nach vorne gemacht, defensiv, Ja, aber das macht er dann im Endeffekt nicht, dass man mit AD auf der 5 spielt und vielleicht Kuzma, der dann doch von den Füßen und von der Defense her noch am schnellsten ist, auf der 4. Aber ja, das ist...
Ich glaube, in den Playoffs sehen wir es schon, weil sonst könnte man echt sagen, AD soll jetzt mal aufhören rumzuheulen. So, er ist halt der perfekte Small Ball 5 Center. Ja. Also Small Ball 5er, was will er denn? Das ist dann halt so für 4-5 Spiele.
Aber echt, ey. Ja, ich glaube, das kann er dann auch einfach mal für 4-5 Spiele vergessen und sagen, yo, come on. Ja. Oder LeBron James muss einfach mal zu ihm hingehen, Alter, sagt, du spielst jetzt einfach 5, die 5 und fertig.
Das wird er auch machen, das wird er auch machen, ey. AD ist doch...
Taco Tuesday, kommst vorbei, quatsch mal, motiviere ich dich ein bisschen. Okay.
Ja, okay.
Dann. Ja, passt. Ja,
hallo. Boah, ich habe gerade meine Aufnahme gesehen und hatte keinen Ausschlag von dem Audiosignal gesehen und dachte, ich hätte jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen, aber hat sich erledigt, funktioniert.
Puh, Alter.
Das wäre heavy gewesen. 50 Minuten into recording.
Also ich kann euch eins sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nimmst einen Podcast auf und irgendwas funktioniert nicht. Ja. Danach ist einfach dein Tag im Arsch. Es ist uns Gott sei Dank jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber wir haben auch echt gelernt, also wir gucken echt, also auch ich gucke ständig immer wieder, ob der Ausschlag da ist, ob nicht irgendwie Audacity abgebrochen ist oder sonst irgendwas.
Ja.
Weil, ja. Okay, es war leider nicht die einzige Verletzung am Wochenende. LaMelo Ball bricht sich das Handgelenk. In was für einer... Es ist auch einfach so unglücklich. Er fällt nach hinten weg, stützt sich mit seinen Händen auf und bricht sich dabei das Handgelenk. Er wird sich zwar jetzt noch eine zweite Diagnose einholen, aber auch geil, dass LaMelo Ball dann einfach noch weitergespielt hat mit der linken Hand.
Wahnsinn, ey.
Also was?
Er ist ein geiler Typ, muss man Props geben, ja.
Also hat dann gesagt, okay, komm, ich probier's, aber man hat einfach dann gesehen, der rechte Arm, der hing halt so richtig dran wie so ein Fremdkörper. Man hat einfach gesehen, dass da keine Spannung, und er hat sich ja dann auch einfach immer hingelangt, und mein Gott, man muss, glaube ich, nicht großartig was dazu sagen, wenn dein Handgelenk gebrochen ist beim Wurf. Ich will gar nicht wissen, was du für Schmerzen hast, wenn du versuchst, die Abklappbewegung zu machen, wenn das überhaupt noch geht.
Das kann nur Kobe. Kobe spielt auch mit gebrochenem Handgelenk.
Ja. Einfach nur, was war deine erste Reaktion? Ich bin am Morgen aufgestanden, war natürlich das Erste, was in meine Insta-Timeline geschwappt wurde, und habe mir nur gedacht, come on, ist jetzt nicht. Ich meine, LaMelo Ball ist jetzt kein Star und nicht ein Kaliber wie LeBron James, aber LaMelo Ball ist jemand, der schon einer von den Charakteren war, die die Saison für mich interessant gemacht haben. Den habe ich gerne zugesehen und auch einfach die Entwicklung zu sehen, und es hat mir schon echt leid getan. Also vor allen Dingen Season-Ending-Injury, er reiht sich in eine große Reihe ein von Typen, die das hatten als Rookie, Joel Embiid, Blake Griffin und Co. Was war so deine erste Reaktion, als du es gelesen hast?
Ich war richtig abgefuckt, weil genauso wie bei dir ist LaMelo einer der Hauptgründe, warum mir die Saison so krass Spaß macht. Und jetzt hatten wir ja davor auch noch eine Verletzung von Curry. Jetzt hatten wir die Verletzung von LeBron. Embiid ist raus.
KD ist auch schon Ewigkeiten raus.
KD denkt man schon gar nicht mehr dran, so lange ist der raus. Und wir haben so viele coole Junge, und nicht nur Junge, wir haben so viele coole Spieler in der NBA, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn hier und da mal welche ausfallen. Aber dass dann an einem Wochenende gleich zwei, in Anführungszeichen, Gesichter der NBA, weil LaMelo Ball ist natürlich nicht das Gesicht der NBA, aber für die junge Generation und für uns jetzt, die einfach seit Ewigkeiten uns jetzt endlich mal wieder Hornets-Spiele reinziehen, weil das Team einfach Bock macht, da war das schon ja ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und dann habe ich mir die Verletzung halt angeguckt, also wie es passiert ist, und das war halt auch so frustrierend, weil das war ein Move, den machst du 100 Mal im Spiel, er fällt halt rückwärts hinter, würde normalerweise einfach ganz normal landen, danach wieder aufstehen, let's go, und er kriegt halt irgendwie genau den Knochen des Handgelenks so blöd auf den Boden, dass im Handgelenk irgendwas gebrochen ist. Was es jetzt am Ende ist, welcher Knochen genau, ich habe mir gestern auch ein Video dann dazu angeguckt im Stream, und da hat auch so ein Doktor dann erstmal so gezeigt, was alles möglicherweise sein könnte, und dann habe ich mir auch gedacht, ah ja krass, es geht natürlich nicht darum, dass das Handgelenk einmal in der Mitte durchgebrochen ist, sondern dass es irgendwelche kleineren Knochen im Handgelenk sind, die halt höchstwahrscheinlich jetzt eben gebrochen sind, und das ist natürlich je nach Knochen dann auch wieder unterschiedlich lange dauern wird, bis das Ganze verheilt ist. Es war super deprimierend, wirklich. Ich habe dem so gerne zugeguckt. Und es tut mir auch leid für ihn, wenn du so eine starke Saison spielst und wenn du so clear-cut der Favorit bist auf den Rookie des Jahres, dann ist es einfach schade, wenn es dir durch Verletzungen weggenommen wird. Und es ist auch schade für den Gewinner jetzt dann, also ob es jetzt Edwards ist oder Halliburton oder wer auch immer, jeder, der jetzt den Rookie des Jahres gewinnt, wird am Ende immer gesagt bekommen, ja gut, aber LaMelo hätte eigentlich den Award verdient. So, du hast ihn nur gewonnen, weil sich LaMelo verletzt hat. Das ist auch ein Scheißgefühl für den Gewinner. Also es war ja an allen Ecken und Enden einfach eine negative Nachricht, die mich schon deprimiert hat, bin ich ehrlich.
Ich war ein bisschen geschockt über, also nicht geschockt über mich selbst, aber doch, wie es mich getoucht hat. Weil ich denke mir so, das ist ein Rookie, der bei den Hornets spielt. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, ohne mir den Namen zu sagen, hätte ich gesagt, ja und jetzt? Aber bei ihm.
Das steht doch Max gar nicht für auf, oder? Für den Rookie bei den Hornets. Gibt's nicht mal eine Erwähnung bei Stepback?
Nein, das ist einfach nur ein Lob an ihn, wie er sich da integriert hat, wie er sich weiterentwickelt hat. Und das war ja auch schön zu sehen. So junger Spieler, den wir vor der Saison kritisiert haben, zu Recht kritisiert haben, und der sich dann, man kann schon fast sagen, der hat sich so ein bisschen in die Herzen der Fans gespielt. Also auf jeden Fall von unserer Community, was ich so mitkriege, schreiben selbst so die krassesten Fans, auch wenn ich seinen Hype nicht so feiere, ist einfach extrem schade. Und für die Hornets sowieso. Letztendlich würde ich aber die Hornets jetzt trotzdem nicht abschreiben. Man hat immer noch Devonte Graham, man hat immer noch Rozier, also die können es.
Gordon Hayward,
Miles Bridges, also man ist immer noch einigermaßen gut aufgestellt. Aber trotz allem ist es schon auch krass, dass man jetzt diskutiert. Es wird jetzt schwerer ohne LaMelo Ball, weil es einfach, na, kann man schon sagen, er war der beste Playmaker bei den Hornets. So vom, ich würde es gar nicht ausschließen. Also er hat auf jeden Fall schon, wenn er auf dem Feld war, man hat den Impact gesehen, wie die Hornets auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Flow im Spiel hatten. Die stehen übrigens gerade noch an der 6, 21-21. Man muss aber auch dazu sagen, der Osten ist halt absolut krank. Also die Heat stehen mit 22-21 auf der 4, genauso die Hawks, 21-21, die Hornets auf der 6, 21-22 die Knicks, 21-22 die Celtics, über die müssen wir übrigens auch mal quatschen. Die stehen da einfach an der 8. Die spielen in der Saison, ich will jetzt nicht sagen des Grauens, aber
ja, auf jeden Fall ist ganz, schon schlecht.
Also ganz weit davon entfernt. Wir müssen mal über Kemba Walker quatschen. Ja,
ist seine Position. Was ist denn eigentlich mit den Pacers passiert? Boah, das sehe ich erst jetzt. Die stehen an der 10 im Osten.
Ja.
Was ist da denn passiert?
Die sind nicht mehr so konstant wie am Anfang der Saison. Okay. Ja, müssen wir. Vielleicht machen wir irgendwie mal so einen. Können wir mal überlegen. Nächste Woche Quick Reaction. So jedes Team. Oder nicht jedes Team.
Jedes Team, Alter.
Ja, okay,
wir haben heute zwei Themen und sind schon bei über einer Stunde. Ja, der andere will mit jedes Team kommen.
Dass wir vielleicht so über fünf Teams quatschen und machen da irgendwie so 10 Minuten oder so. Überlegen wir uns noch.
Die Celtics würde ich mir echt gerne mal anschauen. Wie Max es gerade gesagt hat, wir sind halt der Platz 4 in der Eastern Conference und der Platz 8 in der Eastern Conference haben letztendlich den gleichen Record. Und das ist halt wahnsinnig tough dann. Und du hast auch unter dem Platz 8, achso, es geht ja eh noch ums Play-In, aber du hast auch unter dem Platz 8 so die Bulls und die Pacers, ja, die sind jetzt 2-3 Spiele hinterher. Das kannst du aber auch noch aufholen. Wir sind jetzt nicht so spät in der Season. Also die Hornets, meiner Meinung nach, gehen sie in die Playoffs, weil ich auch denke, dass LaMelo zwar schon irgendwo so die Spielfreude reingebracht hat, aber das eigentliche Talent waren ja die anderen Jungs. Also LaMelo auch, so gute Leistungen von LaMelo, aber der hat nicht die ganzen Spiele gewonnen. Das waren Hayward, das waren Rozier, das war Bridges, das war Biombo, das war Graham. Das waren die Jungs. So. Und LaMelo war Teil davon. Genau, LaMelo ist dann auch in die Starting Five gerutscht, irgendwann in der Mitte jetzt von der bisherigen Saison. Ist auch vollkommen richtig, also er hat ja überragend gespielt. Aber es geht auch ohne ihn. Das will ich, glaube ich, sagen. Es geht auch ohne ihn, auch wenn es nicht mehr so viel Spaß machen wird. Aber es würde mich schon überraschen, wenn die Hornets da jetzt rausfliegen. Ja, doch, würde ich schon sagen. Also zumindest Play-In. Zumindest Play-In. Also auf die 10 gehen sie, mindestens.
Ja, ich bin bei dir. Also er hat einfach den Basketball der Hornets schöner gemacht und er hatte auch seinen Impact. Das kann man ja auch einfach nicht abstreiten. Vor allen Dingen hat er ihn Tiefe mitgebracht. Und trotz allem, glaube ich, sind sie tatsächlich noch gut genug. Würde übrigens weit davon weggehen, der ein oder andere, der jetzt gesagt hat, schmeiß das Handtuch, jetzt, da geht's darum zu tanken.
What?
Also da,
Alter,
da,
wie, du kannst ihn doch überhypen. Er ist jetzt nicht Luka Doncic. ernsthaft, Alter.
Nein, also man muss es jetzt, glaube ich, schon realistisch einordnen. Tanken ist absoluter Schwachsinn. Dafür ist man auch immer noch zu gut. Also, und ja, Playoffs sind auf jeden Fall noch drinnen. Und klar, natürlich ist es jetzt extrem schade. Edwards ist jetzt der Frontrunner. Alle anderen Kandidaten, die du nennst, haben stellenweise gar nicht die Minuten und nicht den Output. Und beim Rookie of the Year setzt sich natürlich keiner hin und sagt, ja, jetzt vergleichen wir aber mal alle Rookies auf 100 Possessions oder auf 36 Minuten. Ne? Das macht einfach keiner. Wenn Rookie irgendwie 28, 20 Minuten spielt und Edwards spielt, keine Ahnung, der spielt gerade 30,1, dann ist es den Votern am Ende egal. Da hockt sich keiner hin, sagt Edwards 16,7 Punkte, drittjüngster Spieler mit 40 plus Punkten in NBA History. Die Quoten gerade, wobei man muss sagen, er ist jetzt die letzten zwei Spiele schon wieder ein bisschen eingebrochen, aber das ist einfach klar, die Konstanz bei ihm, da, ja, man kann natürlich immer so ein bisschen für die Underdogs einen Case aufmachen, aber jetzt letztendlich, wenn Edwards nicht komplett einbricht, und ich bin mir sicher, der wird auch noch das ein oder andere 30-Punkte-Spiel haben bei den Timberwolves, weil die Offense ja schon sehr, sehr viel auch Edwards sucht gerade eben, deswegen, schade, LaMelo Ball ist raus. Würde ich ihn mal gerne selber fragen, was er da darüber denkt, ob ihn das jetzt toucht oder sagt, ja, mein Gott, ist halt so. Aber am Ende hast du halt recht, was für ein scheiß Gefühl, Edwards. Wobei, ich denke mir, der hat vielleicht so eine Attitüde, der sagt, es ist doch scheißegal. Ja, den hat das Wort nämlich mit.
Ey, Edwards ist so ein Typ, der wirkt so, als würde ihm einfach alles im Leben immer zufliegen.
Ja.
Weißt du, der wirkt nicht so, als hätte er jemals, hat er natürlich, ne, aber der wirkt so, als hätte er noch nie im Leben Krafttraining gemacht, sondern der ist einfach irgendwann aufgewacht und hatte so voll die Muskeln.
Der ist schon so auf die Welt gekommen.
Genau, der ist schon so auf die Welt gekommen. Der sah schon so im Kindergarten aus. Und jetzt wird er einfach Rookie des Jahres in der NBA, obwohl er Basketball nicht mal wirklich ernst genommen hat die ganze Zeit, sondern eher NFL-Profi werden wollte. Der ist so ein Laberkopf auch. Der ist so ein Spaßvogel. Aber solchen Leuten fliegt dann auch oft was zu. Es gibt einfach Leute, die laufen so leicht durchs Leben und er hat einfach so eine witzige Art. Ich will nochmal kurz auf das Thema Halliburton kommen, weil ich das schon viel gesehen habe von auch in meiner Community, wo mir Leute immer wieder gesagt haben, auch gestern so, ey, wir sollten Halliburton jetzt nicht einfach abschreiben, nur weil Edwards ein paar Punkte mehr macht. Aber es ist das Rookie des Jahres Rennen, Rookie of the Year. Und da geht es meistens wirklich nur darum, wer hat die meisten Punkte gemacht, wer ist der potenziell größere Starspieler, wer sieht auf dem Feld aus wie ein Star oder wie eine Nummer 1 Option. Und Halliburton ist halt ein Roleplayer. Das ist natürlich sehr beeindruckend, dass er jetzt schon bei 13 Punkten im Schnitt ist. Und ich werde das mal beobachten, oder wir werden das alle beobachten, wo er in den nächsten paar Jahren hingeht. Weil wenn du als Rookie schon 13 Punkte im Schnitt machst und super Free and D spielst, kann das natürlich sein, dass du auch mal auf 15, 16, 17 Punkte gehst. Aber bei Anthony Edwards rechnet man halt damit, man hat den nächsten Andrew Wiggins, mindestens. Und das ist einfach ein Junge, der dir 20 oder 22 oder 24 im Schnitt gibt. Und alleine das ist schon, das ist einfach ein Starspieler und der andere ist ein Roleplayer für mich. Das ist der große Unterschied.
Also ich hoffe ja, dass er nicht der nächste Andrew Wiggins wird. Aber ich weiß, was du meinst von den Anlagen her.
Ja. Also ich habe in der nächsten Basket, gibt es einen Artikel von mir und da habe ich gesagt, das Limit für oder die Range, wo ich Anthony Edwards sehe, er wird entweder Dwayne Wade oder Andrew Wiggins. Und beides ist nicht schlecht. Also Andrew Wiggins zu sein, ist nicht schlecht. So 20 Punkte als Karriereschnitt in der NBA, das musst du erstmal machen. Aber natürlich wünscht man sich viel mehr. Und Anthony Edwards hat von den Anlagen her alles, um eigentlich ein Spieler zu sein wie Dwayne Wade. Die Frage ist nur, wird er das? Oder wird er das eben nicht erreichen und geht dann eher so in die Richtung Number One Draft Pick, aber eher enttäuschend, also Andrew Wiggins. Deswegen habe ich den Vergleich aufgebracht.
Eine Sache, die halt, also wenn man, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal die Quoten aufgerufen, Halliburton, muss man ehrlich sein, hat er viel bessere Quoten, aber was er halt überhaupt nicht hat. Wann habt ihr mal ein Halliburton-Highlight gesehen auf Bleacher Report oder wo auch immer? Anthony Edwards hat einfach jede Woche irgendein krasses Play, irgendeinen krassen Dunk und letztendlich Es ist einfach so, das ist auch das Narrativ zählt und da hat einfach Halliburton gerade eben kein Case gegen Edwards. Ja, können wir, glaube ich, kurz machen. Da müsste schon einiges passieren. Und die Punkte.
Mach zu Ende.
Und die Punkteausbeute ist dann doch auch beim Rookie des Jahres immer doch schon sehr, sehr entscheidend. Muss man einfach ehrlich sein.
Ja, ich liefere dir jetzt, ein Zitat für deine Insta-Seite, wo du immer was aus dem Podcast rausklippst. Ich sag dir ehrlich, kein Schwanz kennt Tyrese Halliburton. Außer so Leuten wie uns. Es ist einfach so. Ja. Stell dir mal vor, der wird Rookie des Jahres, Alter, in den USA. Die werden sich alle umdrehen, so, wer? Wer? Sacramento? Ich wusste gar nicht mehr, dass die noch ein Team haben. Und natürlich.
Also, was soll ich jetzt als Zitat nehmen?
Nimm beides. Das eine war ein bisschen gestaged von mir, das andere war jetzt Freestyle. Bei den Kings, also bei Minnesota kann man den gleichen Case machen. So, die sind auch ein Schrottteam, keine Frage. Sorry an den einen Minnesota-Fan, der mir immer eine Spende schickt, wenn Minnesota gewinnt. Grüße an der Stelle. Aber Tyrese Halliburton ist nicht der Typ, der diesen Award bekommt. Wir argumentieren ja nicht, dass er den Award nicht verdient hat. Ich glaube, das wird ganz oft, wenn wir beide solche so Einschätzvideos machen, was denken wir, wer wird das, wer wird das. Wir gehen immer davon aus, was denken wir, wer gewinnt. Wir sagen nie, ja, der beste Rookie ist der, sondern wir sagen eigentlich immer, wir denken, der wird Rookie des Jahres, wir denken, der wird MVP. Deswegen zum Beispiel auch vorhin mit dem Jokic-Thema beim MVP. Ich sag ja, Jokic hat eigentlich die geilste Saison. Nur er wird nicht MVP als Fifth oder Sixth Seed. Das wird einfach nicht passieren. Und deswegen sage ich aktuell, der Frontrunner für den MVP ist dann Giannis. Weil er die Stats gerade hat und das Ranking. Oder kurz davor steht, das Ranking zu haben. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und deswegen genauso, wenn ich jetzt sage, nee, Anthony Edwards, safe Rookie des Jahres, heißt nicht, er ist safe 100-mal besser als Tyrese Halliburton. Das heißt einfach nur, es gibt keinen Case dafür, dass Halliburton diesen Vote gewinnen wird. Er sollte theoretisch einen Case haben, aber er hat ihn nicht, weil er ein 3-and-D-Roleplayer ist bei den Kings und Anthony Edwards wird aufgezogen in Minnesota als neuer Star. Und das ist einfach der große Unterschied.
Weil du das gerade gesagt hast mit dem Ranking, das ist übrigens das mit ätzendste, was User dich fragen können. Nenn mir mal deine Top 5 Rookies. Du schreibst sie auf, oder deine Top 5 Player of All Time, oder was auch immer. Aha. Die erste Insta-Nachricht, die ihr bekommt, kann ich euch versprechen. Wo ist Spieler XY? Wo ist so richtig so quasi, ja Digga, Alter, das ist halt einfach meine persönliche Einschätzung gerade eben. Ich wurde gefragt, was sind meine Top 5 Point Guards oder whatever. Mhm. Wo ist, das kriegst du echt 10, 20 Mal, wo ich mir dann einfach so denken würde, ja, okay, das ist halt gerade eben Björn oder Max seine Meinung, aber diese Nachrichten immer, ja, wo ist, ja, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das ist echt immer so, ja.
Ich verstehe dich, aber das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, hätte ich gesagt, weil wenn mich jetzt einer fragt, wer sind die 5 besten Point Guards, dann gebe ich meine 5 besten Point Guards und dann kriegt man also Nachrichten, aber wo ist der und der? Und natürlich, das nervt dann, wenn du es das 20. Mal liest, weil du dir denkst, es hat ja seinen Grund, warum ich die Liste so geschrieben habe. Und ich kann jetzt nicht jedem eine explizite Analyse geben, warum der und der Spieler es nicht geschafft hat. Aber was ich vor allem meine, ist, wenn wir gefragt werden, was denkst du, wer wird das und das, also bei den Awards, dann gehe ich immer davon aus, wie werden die Voter wählen? Und ich denke nicht, und ich antworte dann nicht, ja, aber eigentlich hat der den besten Case oder eigentlich ist der Beste. Nein, ich sage dann, wer wird Rookie des Jahres? Da sage ich nicht, ja, aber Halliburton ist der Bessere, hat die besseren Advanced Stats. Mag ja sein, aber der wird trotzdem nicht Rookie des Jahres. Nicht weil ich das entscheide, sondern weil ich weiß, wie die Voter entscheiden. So, jetzt ist zu.
So, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auch über zwei so eigentlich kleine Themen eine Stunde Podcast machen, aber alles möglich.
Deswegen, ja, und wir haben jetzt noch die Corner.
Ja, genau. Und jetzt machen wir noch deine Corner und dann schicken wir dich zum Friseur, weil ich muss mir die ganze Zeit hier im Zoom-Call Björn seine Frise reinziehen.
Als hätte ich voll die langen Haare gerade.
Und wir wollen, das ist jetzt mein Quote, wir wollen ja Björn zur Kopfmassage schicken, also dass er mal ein bisschen
Energie tanken kann. Ich weiß nicht, ob ich heute meine Stammfriseurin bekomme. Ich hoffe es. Egal. Also, kommen wir zur History Corner, Björns History Corner. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen ernster. Und zwar ist das Ganze leider gestern passiert, 5 Minuten bevor ich online live gegangen bin. Und zwar ist gestern Elgin Baylor von uns gegangen. Lakers-Legende, hat von 1958 bis 1972 bei den Lakers gespielt, hatte überragende Spielzeiten. Kommen wir gleich auf eine spezielle zu sprechen. Aber für alle, die nicht wissen, wer Elgin Baylor war, Elgin Baylor war der Dr. J vor Dr. J und der Michael Jordan vor Michael Jordan. Er war praktisch dieser erste athletische Wing-Player, der gefühlt alles konnte auf dem Feld, der eine Athletik in das Spiel gebracht hat, was bis dahin nicht gekannt war. Wenn ihr euch die Highlights anguckt bei YouTube, dann werdet ihr sehr viel Sachen sehen, wo ihr euch denkt, ja okay, ist ja Standard. So, was ist jetzt an dem besonders? So spielt heute, selbst die G-League-Spieler sind athletischer als der Typ. Was erzählst du uns da?
Ja, aber er war der Erste, einer der Ersten.
Exakt, er war einer der Ersten und er hat so viel in das Game gebracht und wirklich, wenn du Dr. J fragst, wer war dein Lieblingsspieler, als du aufgewachsen bist, sagt er dir, ich glaube, er sagt immer Kareem, Wilt, Bill Russell und Elgin Baylor. Wenn du Michael Jordan fragst, wer hat dich inspiriert, dann sagt er Dr. J und Elgin Baylor. Es gibt ein Video auf YouTube, wo Kobe Bryant da sitzt mit einer Journalistin und sich Game Tape anguckt von Elgin Baylor und drüber spricht, warum Elgin so besonders für ihn war und warum selbst er, Kobe Bryant, sich von Elgin was abgeguckt hat. Also der war wirklich einer der größten Spieler, der je gelebt hat und seine ganze Karriere bei den Lakers. Und eine Sache, da habe ich schon gestern ein bisschen drüber geredet. Er hat 1962, das war die Saison, wo Wilt Chamberlain im Schnitt 50 Punkte gemacht hat, wo Oscar Robertson im Schnitt das Triple-Double gemacht hat. Also diese unfassbare Zeit, wo einfach gefühlt 120 Possessions pro Spiel abgelaufen sind in der NBA. Und Elgin Baylor hatte damals einfach 38,3 Punkte im Schnitt und 18,6 Rebounds. Das waren seine Statistiken aus der Saison. Und jetzt kommt's. Er hat in dieser Saison nur 48 Spiele gemacht, denn damals war es noch eine andere Zeit. Er war gleichzeitig in dem Jahr beim aktiven Militärdienst. Also er hat einfach gleichzeitig bei der US Army gedient und hat deswegen nur 48 Spiele machen können, hat immer mal für Wochenenden frei bekommen. Gibt's ganz witzige Anekdoten. Alter. So hat sich dann den Wochenendpass geholt, damit er gegen die Celtics spielen kann.
Das wusste ich gar nicht.
Und ist dann wieder zurück. So, das ist absolut crazy. Durfte auch das All-Star-Game mitspielen und war dann zu den Playoffs auch wieder da, hat die ganzen Playoffs gespielt, hat in Game 5 der Finals den bis heute bestehenden Rekord von 61 Punkten gedroppt gegen die Celtics. Also in dem Finals-Game 61 Punkte, bis heute der absolute Rekord. Und hat dann leider in Game 7 verloren. Und das war so ein bisschen die ewige Story seiner Karriere. Jeder, der so ein bisschen die History kennt der NBA, der weiß, in den 60er Jahren haben die Celtics alles dominiert, was nur ging. Und sehr, sehr oft waren die Lakers der Leidtragende. Und Jerry West hat dadurch eine Menge NBA-Finals verloren. Aber die häufigsten Finals verloren, ohne je einen Titel gewonnen zu haben, hat Elgin Baylor, nämlich 9.
Boah, das
9 ist echt Finals, hart. Immer wieder verloren. Ich weiß nicht, wie viele davon gegen die Celtics, aber gefühlt.
Wie viele Titel hat Elgin Baylor? Ich weiß es nicht.
Nee, sag ich dir gerade, er hat keinen.
Genau.
Und jetzt pass auf, wenn wir schon mal beim Thema bitter sind, jetzt wird's richtig bitter. Er hat 1972 hatte im Laufe der Saison retired nach 9 Spielen, weil er gesagt hat, er kann einfach nicht mehr. In der Saison,
in dem Jahr
gewinnen die Lakers den Titel, stellen auch in dem Jahr den Rekord auf für, ich glaube, die meisten Siege in Folge bis heute, 33 Siege in Folge. Und es ist einfach so unfassbar bitter. Ich glaube, sie haben ihm danach sogar den Ring angeboten oder ihm sogar einen angefertigt. Er hat auch eine Statue vom Staples Center. Also er ist eine absolute Lakers-Legende. Alle haben ihn geliebt. Und für euch jetzt vor 2 Tagen ist er dann von uns gegangen, auch in einem relativ hohen Alter. Sie haben gesagt, er ist gestorben, einfach aufgrund von natürlichen Umständen. Also jetzt keine große Krankheit, kein Autounfall, kein gar nichts. War einfach ein sehr alter Mann natürlich, war gezeichnet von seinem Leben. Und hat aber eine sehr beeindruckende Karriere hinterlassen. Und ich fand diese 62er-Saison mit der US Army gleichzeitig, dass er da im Wehrdienst war und dann immer für die Wochenenden zu den Spielen kam. Es ist einfach unglaublich, was er damals geleistet hat. Und deswegen, ein sehr ernst gemeintes und sehr respektvolles Rest in Peace, Ruhe in Frieden, Elgin Baylor, Lakers-Legende. Und damit schließe ich auch die History Corner wieder.
Ich glaube, das war deine beste History Corner of all time. Ohne Witz.
Hey, dann hoffe ich, ja, ich hoffe, ich bin eben würdig geworden.
Habe eigentlich nur eine Sache dazu zu sagen. Vergessen wir niemals, dass es, klar, Elgin Baylor kennen vielleicht einige, selbst die jetzt unseren Podcast hören, haben ihn vielleicht mal gehört, aber nie spielen gesehen. Mhm. Es gibt so viele Spieler in der Vergangenheit, die Pioniere waren und die den Basketball geprägt haben. Und das muss man immer wertschätzen, darf man nie vergessen. Denn wir leben jetzt gerade in einer Zeit mit Überathleten wie Giannis Antetokounmpo. Und in 20 Jahren, wenn wir beide irgendwann mal 50 sind, dann schaut die Jugend zurück und sagt, ja, dieser Giannis, das macht ja heute jeder. Heute ist jeder 2,13 Meter groß. Und deswegen fand ich schön, dass du mit reingebracht hast, so dass es vor Kobe, vor MJ und vor Dr. J und so weiter halt auch einen Elgin Baylor gab, der dieses athletische Spiel mit integriert hat. Und deswegen auch von meiner Seite aus Rest in Peace. Selbst wenn er eines natürlichen Todes, also von uns gegangen ist, denk und fühle ich mich immer in die Angehörigen hinein. Und es ist egal, ob jemand an der Krankheit stirbt oder natürlich, du verlierst einen Menschen, den du liebst. Und deswegen ist es einfach immer kacke. Ich habe es gestern auch relativ spät erst gelesen. Und ja, deswegen sehr, sehr schöne History Corner. Besonders das mit dem Militär, also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Es gibt verrückte Stories. Es gibt auch Stories von Leuten, die, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die gleiche Timeline ist und ich krieg's nicht mehr ganz hin. Ich glaube, der war ein Celtics Forward, auch so 60er, 70er, sowas, und der hat einfach nebenbei als Taxifahrer gejobbt, weil er Bock hatte, irgendwie Leute kennenzulernen oder sowas. Und so ein bisschen seine Kohle auch verdienen wollte nebenbei. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es gibt voll die verrückten Geschichten auch über Rick Barry. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Auch ja, ABA-Legende. Hat mal in der Saison einfach mit einem Toupet gespielt. So, what the fuck? Einfach mit einer Perücke hat der gespielt. Hat ganz verrückt. Also, es gibt ganz
wilde Storys. Das braucht es ja nicht, weil der geht zur Kopfmassage.
Digga, jetzt lass doch mal gut sein, Alter. Ich hab halt einen Friseurtermin. Ist übrigens auch mein erster. Also, um das jetzt abzuhaken, also nochmal RIP an Elgin Baylor. Und wir werden in Zukunft uns öfter mal mit so 60er, 70er Jahren Stories aus der NBA beschäftigen, weil die echt spannend sind. Ja, jetzt habe ich vergessen, über was wir eigentlich geredet haben.
Nee, passt. History Corner. Ja, abgehakt.
Kopfmassage. Ich dachte, ich hatte irgendwie einen Joke, aber ich wollte den nicht bringen. Ja, okay. Nee, egal.
Dann würde ich sagen, wir sind beide gespannt, was jetzt noch passiert vor der Trading Deadline.
Yes.
Wir werden sehen. Wie gesagt, gerade eben, ich habe nochmal abgecheckt, es ist sehr, sehr ruhig, aber das muss überhaupt nichts. Ihr kennt das, ein Trade kann eine Lawine auslösen.
Ey, hast du irgendeinen Case für Aaron Gordon? Oder was heißt Case? Irgendeine Destination? Wo denkst du, landet Aaron Gordon? Ich habe auch Denver gelesen. Sehe ich irgendwie auch nicht?
Ich glaube, wenn es nach meinem persönlichen Gefühl geht, würde ich ihn gerne bei den Timberwolves sehen. Denn Aaron Gordon hatte immer so die letzten Jahre, wurde in eine Rolle reingequetscht, in die er eigentlich gar nicht so richtig reingehört und in der er, glaube ich, auch nicht sein ganzes Potenzial entfalten kann. Und ich glaube, der könnte den Timberwolves einen sehr großen Impact liefern. Und ist auch ein Spieler, der den Timberwolves weiterhilft, Towns ein bisschen entlasten kann. Und ich glaube, dass da sein Output hochgehen könnte, sein Dreier, den er mittlerweile auch drauf hat. Also, wenn es jetzt danach geht, wären es die Timberwolves. Er selber hat ja aber gesagt, also er hat mittlerweile auch einen Trade gefordert, er hat gesagt, er möchte zu einem Team, was einen Playoff-Run hinlegen kann, also da sind die Timberwolves ja schon mal raus.
Die Celtics hat er wohl relativ hoch, das ja, finde ich ganz interessant, aber ja, weiß
brauchen
ich nicht.
Die noch einen athletischen Wing, der den Dreier trifft? Das ist so meine Frage, als wenn die Celtics nicht schon 80.000 Forwards hätten, die das, ja.
Ich denke halt, du kannst ihn so ein bisschen auch auf die 4 stellen, oder nicht? Er ist so ein stämmiger Typ. Ich würde ihn vielleicht auf die 4 stellen und das probieren. So ein bisschen Smallboy spielen. Mit Theis oder hier Thompson auf der 5 und dann auf der 4 Aaron Gordon und dann Tatum und Brown und dann irgendwie halt Kemba. Oder Smart. Einer von den beiden. Das ist so ein bisschen Smallboy spielen. Das könnte vielleicht funktionieren, weil dann stretchst du halt krass den Floor, wenn du ihn auf der 4 hast. Dann hast du halt wahnsinnig viel Platz in der Zone.
Also was der Oberhammer wäre, und ich will es nicht ausschließen, du weißt, was Danny Ainge für ein Das Wort kann ich jetzt nicht sagen, was ich gerade im Kopf habe.
Ja, okay, sag, was denkst du?
Ich weiß, dass Danny Ainge kein großer Fan von Kemba Walker ist. Und die sich schon seit längerem nach Trades und man muss ehrlich sein, für das, was Kemba Walker gerade eben spielt, ist das einer der schlecht bezahlt oder der schlechtesten NBA-Contracts, die wir haben. Mich würde es nicht wundern, wenn Danny Ainge sagt, ciao auf Wiedersehen, Kemba Walker, wir spielen mit Marcus Smart auf der 1. Und wie du gerade gesagt hast.
Das ist aber ein Problem, ey.
Ja, aber ich würde es nicht ausschließen.
Oder ich gebe dir recht, aber ich glaube, das macht ein neues Problem auf, weil Smart auf der 1 taugt mir gar nicht. Nicht als dauerhafte Lösung.
Müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß gar nicht, wen die Celtics auf der 1 dieses Jahr alles haben. Ne? Tristan Thompson ist auf der 5 nicht auf Dauer die Lösung. Robert Williams wirst du auf keinen Fall aufgeben. Dafür ist es vielleicht der Spieler mit dem höchsten Ziel. Jeff Teague könnte man auch noch auf der 1 spielen. Was man mit Jeff Teague auf der
1.
Ja. Also wahrscheinlich noch besser als Smart auf der 1.
Ja, das mit Sicherheit. Aber die Celtics, die haben sich echt irgendwie verbaut. Das wird mir jetzt erst so in dieser Saison klar. Oder in der letzten Saison war es auch schon klar, weil man gemerkt hat, sie sind einfach nicht besonders tief und sie können keine Spiele closen. Aber mein Gott, die haben so viel Spielermaterial, was irgendwie gar nicht funktioniert miteinander.
Man kann wirklich sagen, das ist eigentlich das Team, von dem man denkt, es ist geil, aber es ist es nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, müssen wir echt mal.
Aber wie gesagt, ich mag meinen Gedanken von Aaron Gordon auf der 4 bei den Celtics. Aber man wird sehen, nochmal der Hinweis, Leute, wenn jetzt die Trading Deadline crazy wird und wir da wirklich heavy Trades haben hin und her, dann wird die Freitags-Patreon-Supporter-Folge wird dann ausschließlich die Trading Deadline behandeln. Und sollte die Trading Deadline jetzt super langweilig werden und es passiert ungefähr gar nichts, dann machen wir daraus den großen NCAA-Podcast, wo wir dann viel über Franz Wagner, über Kate Cunningham und so weiter reden.
So sieht's aus. Und Gewinnspiele gibt's auch noch für alle Patronen. Diesen Monat, nächsten Monat jeden Monat in diesem Jahr.
Wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt einfach auf den Link, den ich immer in die Podcast-Beschreibung hau oder heute jetzt Max. Bonusfolgen und Gewinnspielteilnahme ist da alles mit dabei. Für, ich glaube, $3 im Monat. Also wenn euch der Dreier nicht wehtut, dann ballert den gerne raus, schickt ihn in unsere Richtung. Und dafür kriegt ihr viele verschiedene Sachen und vor allem einmal alle 2 Wochen eine Bonusfolge, in den Playoffs wahrscheinlich sogar mehr. Und wir probieren heute mal was aus. Das spoilern wir jetzt hier noch nicht in der Folge, aber das ist auch nochmal ein kleines Goodie für die Patronen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn wir uns dazu entschieden haben, das wirklich durchzuziehen. Dann sagen wir es euch. Heute bekommst dann erstmal nur die Patronen mit.
Jo, und dann würde ich sagen, für heute machen wir das Ding zu. Ein bisschen auch ein negativer Podcast aufgrund der Verletzungen, aber so ist es einfach gerade eben. Lassen wir uns überraschen, Trading Deadline, ob was passiert und March Madness, lasst euch einfach überraschen, was passiert die nächsten Tage am Freitag. Gibt es da nochmal eine Special-Episode und nächste Woche überlegen wir uns mal, ob wir entweder ein bisschen über die Boston Celtics quatschen oder uns vielleicht mal irgendwie 3 Teams rauspicken, über die wir sonst vielleicht nie reden. Da bietet sich, glaube ich, was an, weil Trading Deadline ist dann durch. Jede Woche über den MVP-Case zu reden, reicht dann auch mal irgendwann so. Deswegen, lasst es uns gerne wissen. Also ihr könnt uns ja auf Insta erreichen, einfach Kobe Björn oder Max Sports, ganz easy. Schickt uns eine Nachtpatronin, ihr wisst sowieso, wie ihr uns erreicht. Und Björn, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke
fürs dabei sein. Wie er grinst, weil er denkt, es kommt noch ein Kommentar, aber der kommt nicht. Nein, ich wünsche dir einen schönen Tag und allen anderen da draußen auch. Wir hören uns entweder am Freitag oder spätestens wieder nächste Woche, Mittwoch um 5 Uhr. Bis dahin, Leute. Ciao.
Ciao.